Detektor FM.
Wer Gerolf und Christian hier regelmäßig zuhört, der kennt natürlich die kleine, aber feine Serie, wo ihr zu Wort kommt. Denn in der Ausfahrt des Monats suchen wir eure Fahrradgeschichten. Wie kommt ihr durch die heißen Tage? Was hat euch in den letzten Wochen erfreut, überrascht oder vielleicht sogar begeistert? Wir wollen das von euch wissen.
Und in diesem Monat sprechen wir in dieser Serie mit Tobias aus Berlin, denn er hat sich von Gerolfs Aufruf zum Draußenpennen ermutigt gefühlt, sich bei uns zu melden. Bei Tobias ist das auch wirklich spektakulär, kann man sagen, denn er hat nicht nur auf dem Teufelsberg oder im Tiergarten draußen geschlafen, sondern in der Sierra Nevada in Spanien. Und darüber müssen wir natürlich reden und sagen deshalb erstmal an dieser Stelle Hallo Tobias.
Hallo Tobias.
Ja, hallo ihr zwei.
Du hast die kürzeste Nacht des Jahres am 21. Juni in Spanien in der Sierra Nevada verbracht, habe ich gerade schon erklärt. Warum ausgerechnet dort?
Tatsächlich war die Nacht dort gar nicht so kurz. Also in Südspanien sind es etwa 8 Stunden von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Und das hat mir die besondere Möglichkeit gegeben, dass ich sowohl Sonnenaufgang als auch Sonnenuntergang sehen konnte, aber dazwischen trotzdem noch eine erholsame Nacht in meinem kleinen Zelt haben konnte. Ja, warum speziell dort? Ich war auf einer Europatour und mein Ziel war es, von Berlin aus Lissabon zu erreichen. Und da bin ich unterwegs durch Alicante gefahren und auf dem Weg nach Granada, genau diese Etappe lag genau über dem 21. Juni, also der kürzesten Nacht. Dort dachte ich, nachdem ich einige Zeit lang an der Küste entlang gefahren war und da war da sehr viel Autoverkehr etc., dachte ich, ich fahre mal landeinwärts. Und bin dort durch die Sierra Nevada gefahren und das war schon ein ganz besonderes Erlebnis.
Also jetzt ganz nach Nordeuropa, wo die kürzeste Nacht wirklich sehr, sehr kurz ist, wäre auch gar nicht möglich gewesen, weil du schon in Spanien warst.
Richtig.
Und war wirklich der Sonnenaufgang und der Sonnenuntergang das Besondere für dich?
Also dadurch, dass man den wirklich perfekt sehen konnte, also ich hatte in einer der Nächte ein ganz schönes Plätzchen gefunden, ganz oben auf einem kleinen Hügel und dort konnte ich wirklich sowohl Sonnenaufgang als auch Sonnenuntergang beobachten. Ich habe mir auch extra den Wecker gestellt, dass ich den Sonnenaufgang auch beobachten kann und das war ein ganz besonderes Highlight dort.
Wie muss man sich dein Setup so vorstellen? Also wie sah das da aus? Was hattest du mit?
Also ein bisschen problematisch war tatsächlich die Radwahl. Also ich bin mit einem Cyclocross-Rad gefahren und dadurch war Ersatzteilbeschaffung nicht ganz so einfach. Aber ansonsten habe ich mir ein kleines Zelt mitgenommen, die Isomatte und Schlafsack und den ich natürlich dann da eigentlich gar nicht brauchte, den Schlafsack, weil es war ungefähr so heiß wie in der Hitzewelle, die wir aktuell gerade in Deutschland fühlen können.
Du sprichst es gerade schon an, ne? Du hast gesagt, du hast nicht so ganz die richtige Radwahl getroffen. Du bist insgesamt 8000 Kilometer durch Europa unterwegs gewesen. Vielleicht hast du ja jetzt auch einen ganz guten Vergleich. Wie sieht's denn mit Fahrradläden und Ersatzteilen aus in Spanien?
Also die Fahrradläden sind dort stets sehr klein. Also ich bin es aus Deutschland gewohnt, dass man auch mal zumindest mal einen im Ort vielleicht auch mal ein bisschen größeren Fahrradladen finden kann, wo man dann auch mal ein bisschen erweiterte Ersatzteile bekommen kann. Das gibt es dort in Spanien eher weniger. Entsprechend hatte ich doch sehr große Mühe, zum Beispiel einen neuen Reifen zu finden für mein Cyclocross-Rad. Das war genau das Problem. Ich hatte dann irgendeinen Reifen, den ich da irgendwo auftreiben konnte, dann aufgezogen. Und der war dann, ja, der war nach 300 Kilometern schon völlig runtergefahren. Entsprechend hatte ich auf den Schotterpisten in der Sierra Nevada dann doch sehr wenig Halt und hatte Mühe, die Berge überhaupt hochzukommen, weil der Reifen die ganze Zeit durchgedreht ist.
Das finde ich auch ganz interessant, weil Spanien ja eigentlich auch durchaus als Radsportnation bekannt ist. Da gibt es ja auch viele ausländische Profis, die dort leben, die da den Winter verbringen. Aber Spanien ist gleichzeitig ja auch nicht gerade als fahrradfreundlich bekannt. Also jetzt sagen wir mal wie Amsterdam oder Kopenhagen oder so. Wie hast du denn insgesamt die Fahrradinfrastruktur dort erlebt?
Da muss man zunächst unterscheiden zwischen den Fahrradwegen und der Infrastruktur und dem Verhalten der Autofahrer. Tatsächlich sind die Autofahrer relativ wohlgesinnt den Radfahrern gegenüber, also stehen auch öfter mal Schilder rum, dass sie diesen 1,50 Meter Abstand halten sollen. Und das wird tatsächlich auch getan in Spanien. Anders ist es eben mit der Infrastruktur. Ja, Radwege gibt es vielleicht mal in Barcelona oder in Valencia, wirklich in dem Stadtzentrum. Aber solche Fernradwege oder diese bundesstraßenbegleitenden Radwege, wie wir sie aus Deutschland kennen, die existieren dort eigentlich nicht. Es gibt ganz selten mal, zum Beispiel im Bereich um Girona herum, das ja bekannt ist für die vielen professionellen Radsportler. Dort bin ich auch lang gefahren und da gab es ja, so ein paar Fernradwege, aber es hält sich dann doch sehr an Grenzen.
Das heißt, man hat schon so ein Bewusstsein, ich persönlich würde das auch fast unterschreiben, ist in Italien so ähnlich, dass man ein Bewusstsein hat für Fahrradfahrer, aber dass die Infrastruktur da eben noch bei weitem nicht so ausgebaut ist.
So sieht's aus, ja.
Du hast eben ja auch schon die Trockenheit angesprochen. Ich meine, selbst wir hier in Deutschland erleben ja in vielen Regionen vielleicht, dass es Wasserknappheit gibt und so weiter. Wie ist es denn mit der Wasserversorgung vor Ort in Spanien? War das einfach oder kompliziert?
Also solange man sich an belebten Orten aufhält, ist das relativ einfach. Da gibt es überall Trinkbrunnen und auch in jeder Ortschaft auf dem kleinen Dorfplatz gibt es einen Trinkwasserbrunnen. Da kann man dann einfach die Flaschen auffüllen. Das ist sehr unkompliziert. In der Sierra Nevada war es dann doch etwas schwieriger, weil man dort teilweise über 50 bis oder auch 80 Kilometer durch die völlige Natur fährt, wo absolut gar nichts zu finden ist. Und da musste man dann schon gut vorausplanen und eventuell noch mal eine Flasche mehr einpacken. Aber ich habe auch an unkonventionellen Orten dann mal die Flaschen aufgefüllt, wie an Tankstellentoiletten, an Friedhöfen. Das ist auch ein sehr guter Tipp. Also man muss auf jeden Fall sehr gut planen, dass man dann nicht plötzlich irgendwo mitten im Nirgendwo steht und kein Wasser mehr hat.
Jetzt wollen wir natürlich wissen, wir rufen dich jetzt in Deutschland an, wir gehen mal davon aus, du hast es dann von der Sierra Nevada schon noch nach Lissabon auch geschafft.
Ich habe es auch nach Lissabon geschafft und bin sogar noch ein Stückchen weitergefahren, aber am Ende muss ich dann doch nach Hause fliegen aufgrund der technischen Defekts, ja.
Das sagt Tobias Groß über seine Ausfahrt des Monats und er ist Gerolfs Aufruf gefolgt und hat die kürzeste Nacht des Jahres in der Sierra Nevada verbracht. Vielen Dank, Tobias.
Ja, ich danke ebenfalls.